Herzlich willkommen zu meinem Hypnose-Podcast. Mein Name ist Sven Frank und mit diesem Podcast möchte ich dir ein bisschen Ruhe schenken. Zeit für dich, Zeit für positive Veränderungen, Zeit für neue Erkenntnisse, einfach Zeit, die du für dich nutzen kannst in dieser stressigen, hektischen und manchmal verrückten Welt. Ich freue mich, dass du dich für diesen Podcast entschieden hast und wünsche dir jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Ja, hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Wir haben wieder einen Interviewgast. Heute haben wir Claudia Augustin aus Bad Segeberg. Sie hat sich spezialisiert auf die Hypnosearbeit mit weiblichen Führungskräften und es wird ein sehr spannendes Interview. Viel Spaß dabei.
Hallo Claudia, schön, dass du da bist.
Einen wunderschönen guten Tag. Schön, dass ich hier sein darf.
Du sitzt auf gepackten Koffern, weil du nach unserem Gespräch direkt in den Urlaub fährst. Wo geht's denn hin?
Es geht nach Österreich. Also ich werde über Fulda fahren, noch ein bisschen Business machen und dann ab Donnerstag die schöne Steiermark und den Wörthersee genießen.
Sehr schön, das ist prima. Ich habe irgendwann mal ein Video gesehen, die Steiermark war offensichtlich mal so groß, dass sie bis ans Meer geführt hat. Es gibt bei dem Film Der 13. Krieger gibt es eine Einblendung. Da steht er an der Klippe am Meer und unten drunter steht Steiermark. Aus heutiger Sicht wirkt das ein bisschen grotesk, aber das heißt, du gehst nicht ins Meer, sondern was macht ihr dann im Urlaub? Wandern oder Freunde besuchen?
Meine Freundin begleiten, wenn sie ja sagt.
Aha.
Okay. Genau, das heißt, wir werden länderübergreifend feiern. Das ist Standesamt. Und ja, das wird bestimmt eine schöne Zeit emotional. Und ich bin froh, dabei sein zu dürfen. Und dann werden wir noch ein bisschen Wörthersee genießen. Es lohnt sich jetzt nicht runterzufahren nach Rovinj an Harten. Und ich denke auch, so ist das mal schön. Der Wörthersee ist ja wunderschön. Da braucht man nicht immer das Meer. Das haben wir hier oben ja ganz viel. Mhm. Und von daher ist das für mich okay, wenn ich nur einen großen See habe.
Ja, ich hatte mal ein Coaching in Klagenfurt am Wörthersee und dachte, ja, die wollten Englisch lernen bei mir mit Hypnose. Und ich dachte, ich muss erst mal deren Dialekt sprechen, also deren Mundart verstehen lernen, bevor ich denn überhaupt Englisch beibringen kann. Aber es ist eine wunderschöne Gegend, ja. Also ich mag auch die Mentalität der Leute dort unten sehr. Das heißt, klingt nach einer langjährigen guten Freundin, die du da beim nächsten Schritt in ihre persönliche Veränderung begleitest. Prima. Ja, dann.
Wir kennen uns über 10 Jahre und dann auch über ein Business und tauschen uns da auch viel aus und ich glaube, das ist auch immer wichtig, dass man, wenn man Beziehungen hat, guckt, dass man auf einer Ebene ist, egal ob privat oder beruflich. Mhm. Wir können beides und das ist halt wunderschön.
Prima. Ja, Claudia, erzähl mal kurz, wie du zur Hypnose gekommen bist. Was ist deine Geschichte dahinter?
Meine Geschichte ist, dass ich schon jahrelang Führungskraft war und auch eine, ja, damals noch Coach, ich sage heute Mentorin gehabt habe, die mich sehr begleitet hat. Ich habe den Brian Tracy kennengelernt, der schon mental gearbeitet hat mit Affirmationen, was mir als Migränepatientin sehr, sehr geholfen hat. Und ich fand Hypnose immer total schrecklich. Ich habe immer gedacht, wie im Fernsehen, und dann habe ich keine Gewalt über mich und das ging überhaupt nicht. Also ich weiß gerne, was ich tue und ich bestimme das auch gerne selbst. Und irgendwie wurde ich aber neugierig und habe gehört, dass man das eben auch im Coaching einsetzt. Kann. Und dann hat ein Heilpraktiker, die so ein Wochenende, so 4 Tage, glaube ich, waren das, ausgeworfen, zu sagen, er gibt so einen Grundkurs. Und dann habe ich gesagt, okay, ich kann das ja mal ausprobieren. Und dann war ich da und fand das total spannend. Also er hat das sehr frei gemacht. Ich habe vermutet, das war sein erster Kurs. Das war trotzdem sehr, sehr gut, weil wir haben tolle Übungen gemacht. Ich habe meine Höhenangst sehr, sehr reduziert, die vorher sehr stark war. Und habe festgestellt, dass es ein total geniales Werkzeug ist. Und wenn ich das selber mache, dass das bei den anderen total klappt und mich die Leute auch darauf angesprochen habe, ob ich das nicht als nächstes mit denen machen möchte. Und habe festgestellt, dass die eine abgebrochen hat und dass das eben auch geht. Also dieses alles, was man so draußen gehört hat, was spooky ist und irgendwie nicht geht, dass das alles eben nicht stimmt, sondern dass es ein ganz normales Gespräch ist, nur auf einer anderen Ebene. Und eigentlich mit dem, der unser Leben bestimmt, nämlich unser Unterbewusstsein. Und das fand ich so faszinierend, dass ich danach zum Temelius-Institut gegangen bin und dort 2 Ausbildungen gemacht habe, Anfänger und Fortgeschrittene, also den Advanced Level. Auch in Hamburg ähnliches passiert, dass die Leute auch gerne mit mir arbeiten wollten in den Pausen oder darauf angekommen sind. Und das fand ich so faszinierend. Also erstmal, dass man mich gewählt hat, zweitens, was für Ergebnisse da waren. Wenn vor dir ein Mensch steht und er stellt fest, weil er sich ins Haus der Erinnerung geht, dass er sein Stiefkind liebt, weil sie sein eigenes, dann macht das was in der ganzen Familie. Das haben wir verankert und ich kriege heute noch Gänsehaut. Das ist so, das sind Emotionen pur und das wäre nicht passiert, hätten wir keine Hypnose gemacht. Und das ist damit gemeint, dieses Licht tief reingehen und zu gucken, was ist. Und seine Frau hat sich gefreut und es hat die noch weiter verbunden. Und das sind so Sachen, deswegen ich Hypnose einfach liebe, damit zu arbeiten und den Menschen einen Weg zu zeigen, den sie ja selber gehen, weil ich begleite ja noch.
Genau. Und dann hast du das quasi im nahtlosen Übergang in deine Coachingarbeit eingeführt. Das heißt, du warst Führungskraft und hast dann irgendwann gesagt, ich kriege mit, was in den Führungsetagen gebraucht wird, gerade auch für Frauen, und möchte das jetzt gerne als Coach anbieten. Oder wie war da der Weg?
Nicht ganz. Ich habe es dann erst noch ein bisschen mehr privat gemacht. Also gar nicht unbedingt als Business. Bin aber immer so die Ansprechpartner bei uns hier im Unternehmen gewesen. Also ich mache das eine mit meinem Partner zusammen im Finanzbereich und habe irgendwann aber festgestellt, dass die Leute, wenn sie nah dran sind, nicht unbedingt was damit anfangen können. Gerade weil sie diese Vorteile haben. Und bin dann weitergegangen, habe gesagt, ich gehe damit raus und biete das an und gucke einfach, wer auf mich zukommt. Und dank Corona habe ich die 3. Ausbildung gemacht bei System Transition bei dem Alexander Hartmann. Und der hat mir eine Lockerheit mitgegeben. Und dann habe ich auch erst wirklich mehr gemacht. Diese Lockerheit vom Institut weg zu sagen, ich kann überall Hypnose machen. Ich kann alles mit reinnehmen. Haben wir zwar in Hamburg auch schon gehabt, aber so, das passte so zu mir. Und wir haben es dann nochmal geübt. Und das war auch eine Phase, wo ich gesagt habe, ich möchte nicht immer alles verschenken. Weil im Unternehmen wird ja von der Partnerin erwartet, dass du nicht unbedingt, also ist bei mir zumindest so gewesen, dass es ja alles nice to have ist. Und das fand ich irgendwann doof. Und dann habe ich festgestellt, dass es vielen anderen Frauen auch so geht, dieses ChatGPT hat so schön gesagt, Imposter-Syndrom. Ich kannte vorher den Namen nicht. Also Sachen
zu leisten. Imposter-Syndrom.
Mhm. Also wenn du Sachen leistest und es gar nicht annehmen kannst, weil du denkst, dass es selbstverständlich ist. Mhm. Also diese unausgesprochene Erziehung, die wir Frauen häufig erfahren. Und da habe ich gesagt, das kann nicht angehen, dass wir super geniale Führungskräfte haben, Frauen, die sich gründen wollen und sich nicht trauen, das Geld zu nehmen oder sich nicht darüber bewusst sind, was für einen Mehrwert sie auch der Volkswirtschaft bringen und damit ja auch auf sich selbst. Und dann habe ich angefangen zu sagen, okay, hier muss ich mehr machen. Und das ist so mein Einstieg gewesen. Also dieses Selbstfeststellen, was man so macht und was eigentlich schade ist, weil es gar nicht so gesehen wird. Und ich festgestellt habe, die Leute, die dafür bezahlen, das auch wirklich wollen und das viel, viel mehr wertschätzen und damit auch viel bessere Ergebnisse haben. Und dass ich viele Leute gar nicht 2 oder 3 Mal sehen muss, weil wir meistens in einem Gespräch ganz viel auflösen können. Und das hast du in einem normalen Coaching selten. Mhm. Und diese Tiefe ist das Spannende. Und du kannst auch im Unterbewusstsein arbeiten und sagen, ich muss gar nicht wissen, welches Thema das ist. Ich will es vielleicht nur auflösen. Es gibt Leute, die haben schon ganz viel gemacht und die sind auch müde. Und man kann dem Unterbewusstsein ja auch sagen, alles, was mich jetzt blockiert, so mal ganz spartanisch gesagt, soll sich bitte auflösen. So gerade wenn du Blockade lösen machst. Und ich habe eben super gute Ergebnisse damit gehabt. Und das sind so Sachen, wo ich sage, Hypnose ist für mich das geilste Werkzeug, was ich jemals kennengelernt habe, weil das so einfach ist, wenn man sich darauf einlässt und so tief ist und jeder hinterher mit einem Grinsen da sitzt.
Gibt es viele Unternehmen, die sagen, wenn man da als Coach anfragt und sagt, betriebliches Gesundheitsmanagement oder Führungskräfte-Coaching bietet das an mit Mose und sowas, da gibt es oft die Rückmeldung von Geschäftsführern, die sagen, wenn irgendwie in der Öffentlichkeit bekannt wird, dass wir unsere Mitarbeiter hypnotisieren lassen, dann schadet das unserem Image. Wie gehst du mit solchen Aussagen um?
Das kenne ich schon vom Finanzbereich. Man hat mir jahrelang gesagt, wenn ich im Finanzbereich bin, darf ich die Hypnose nicht ausüben. Ich habe es am Anfang geglaubt. Und heute sage ich ganz offen, ich bin Expertin für Finanzen, Coaching und Hypnose. Und habe sofort, ja, ja, klar, dann hypnotisierst du deine Kunden. Wobei, selbst wenn ich es tun würde, würde ja nichts passieren, weil die würden ja im Unterbewusstsein reagieren. Ich hätte ja eine total ehrliche Antwort, aber natürlich mache ich das nicht. Hypnose ist aus meiner Sicht völlig viel interpretiert in der Wirtschaft. Und das ist schade. Und ja klar, die Firmen haben das genauso. Die haben Ängste davor. Und das war auch so eben im Finanzbereich. Führungskräfte haben Ängste davor. Und meistens muss irgendwo ein gewisser Schmerzpunkt erreicht sein, bevor man sich überhaupt darauf einlässt. Also ein Schmerzpunkt zu sagen, ich habe es woanders nicht erreicht. Und das ist so schade. Weil ich kann es ja viel früher machen. Und dann kann man nur anbieten zu sagen, probiert es auch aus. Und gerade weil ich den Finanzbereich auch habe, erleichtert mir das wieder, weil das ist ja seriös. Wobei auch da wieder es verschiedene Meinungen gibt. Und entweder ist derjenige offen und ich gehe dann darauf ein, oder ich sage, er soll darüber nachdenken. Weil ich glaube auch, dass wenn es verkrampft ist, dann bringt es nicht. Und der eine oder andere erinnert sich übrigens irgendwann daran und kommt wieder zurück. Es wird ja immer mehr darüber gesprochen, du hast immer mehr Hypnose-Coaches draußen oder Therapeuten, je nachdem, was es ist. Ich habe mich bewusst fürs Coach entschieden, weil ich mit Leuten arbeiten möchte, die vorwärts kommen wollen, die also ganz bewusst etwas erreichen wollen. Und das bringe ich dann auch in die Gespräche rüber. Und ich habe das Glück, dass, wenn ich diese Gespräche habe, ich relativ gut überzeugend bin. Oder es passt nicht.
Das ist okay. Ein großes Dilemma, in dem ja Leute sind, die als Therapeuten arbeiten mit Hypnose und Krankenbehandlung machen, ist, dass jemand zu ihnen kommt, wenn es ihm schlecht geht. Und wenn es ihm wieder gut geht, sagen wir mal, jemand kommt mit Panikattacken sind verschwunden, dann trennen sich die Wege wieder. Das ist so vom Energieausgleich ein bisschen schwierig. Man bekommt zwar Geld für die Arbeit, aber ständig verlassen einen die Menschen, denen es gut geht, und es kommen nur die, denen es schlecht geht. In deinem Fall ist es dann, so stelle ich mir das vor, ein bisschen anders. Das heißt, Menschen kommen zu dir, die schon auf einem guten Level sind, die einfach noch besser werden wollen, die eine Blockade lösen möchten, die merken, dass sie den nächsten Schritt in ihrer Karriere nicht hinbekommen, oder die vielleicht eine Gewohnheit ändern wollen, wie Rauchen, ein bisschen schlanker werden. Aber ich könnte mir vorstellen, dass, wenn man mit dir arbeitet und die Ergebnisse dann positiv sind, dass man dann gerne wiederkommt, um das nächste Thema anzugehen. Das ist also auch so eine Frage, die man sich stellt, ist, was beginnt eigentlich als nächstes Coaching-Thema für uns, wenn wir das aktuelle gelöst haben? Wie siehst du das?
Ja, also ich habe mich bewusst gegen den Therapeuten entschieden, weil erstmal die Ausbildung mir zu lang wäre, und ich habe jahrelange Führungsausbildung oder auch vieles NLP und sonstige Ausbildung genossen, also nicht mit Abschluss, aber eben von dieser Mentorin. Ich sehe gar nicht alle immer mehrfach, was ich nicht schlimm finde, weil dann weiß ich, dass denen das gut geht. Wobei, ich denke, wenn jemand krank ist, haben wir die Problematik, dass viele sich das nicht selber gönnen wollen oder leisten wollen und die Krankenkassen zu früh aufhören. Also wenn etwas bezahlt werden muss, wenn ich zu einer Therapie gehe, gibt es ja immer nur diese Einschränkung, und sie hat, und da sind wir wieder dabei, noch nicht die Anerkennung, dass wenn man länger arbeiten würde, also auch danach, wenn der erste Schmerz weg ist, darüber hinaus eben auch Prävention macht und die Menschen weiter aufbaut, dass das nicht mehr bezahlt wird und die Leute das nicht unbedingt selber bezahlen wollen. Das ist ja der Grund, wenn sie dann hingehen oder das bekommen. Wobei Blockaden lösen, habe ich tatsächlich den einen oder anderen, der immer wieder kommt, weil das ist wie Wellness, was ja auch für Leute mit Trauma oder anderen Bereichen schön ist, weil du räumst immer, ich sage immer, Blockaden lösen ist wie Kleiderschrank aufräumen. Na, stell dir vor, du gehst durch in deinen Kleiderschrank und du guckst und sagst, ja, will ich noch haben, weiß ich noch nicht, muss raus. So, weiß ich noch nicht, lässt du hängen, weil das ist heute nicht dein Thema. Was raus muss, muss raus, das andere bleibt drin. Aber hinten in der Ecke liegt noch eine Socke und vielleicht noch irgendwo ein Schal. Die weiß dein Unterbewusstsein, aber nicht dein Bewusstsein. Das heißt, du räumst ja tiefer auf. Und das kann dabei helfen, dass sie auch in gewissen Bereichen nicht rückfällig, jemand rückfällig wird. Und wenn der erlebt, wie schön Blockaden lösen ist, also wenn ich das in der Therapie mit ihm vielleicht gemacht habe, dann kann ich mir vorstellen, dass der eine oder andere auch wiederkommt, weil er merkt, dass es eine Erleichterung ist. Übrigens bis hin zur körperlichen Veränderung, auch wenn es keine Heilung ist. Aber es wird hinterher gerade stehen, also diese Last abgeworfen haben. Habe ich jetzt so meiner Mutter gehabt, die wirklich eine körperliche Veränderung hatte. Nach dem ersten Mal, fand ich total spannend. Und ich finde es schwierig, du kannst die Menschen nicht zwingen. Und meistens kommen die Leute auch beim Masseur oder sonst wo immer erst, wenn der Schmerz da ist. Du kannst nur gucken, wie mit Wellness-Massagen, dass du denen sagst, wenn du weitergehst, wenn du andere Sachen machst, dass es dir gut tut. Oder wie beim Zahnarzt, dass man Prophylaxe macht oder dass man über Geschichten versucht, die Leute abzuholen und vielleicht auch über ein Erlebnis, was man einbauen kann, dass es sinnvoll ist, gerade wenn man schwere Themen hatte, eben nicht gleich aufzuholen, weil meistens noch irgendwo andere Sachen sind, die ja nicht auf einmal hochkommen. Und das ist vielleicht auch die Aufgabe des Therapeuten zu sagen, wir sind wieder beim Kleiderschrank, ich schmeiß nur das raus, was in dem Moment aktuell ist. Und häufig bringt das Unterbewusstsein der Sachen auch stückchenweise hoch, weil wir alles auf einmal gar nicht verkraften können. Wenn ich nicht verkraften kann, gibt es das Unterbewusstsein nicht frei, weil es hat weggepackt, um mich zu schützen. Ich habe eine Traumapatientin gehabt, das wusste ich nicht. Also sie war wegen Spinnenangst da und im Vorgespräch sagte sie, nee, das ist eigentlich nicht das Hauptthema. Und wie ich so bin, habe ich gefragt, was ist denn das Hauptthema? Und dann kamen wir auf Missbrauch im Kindesalter und die hat gezittert und wir waren in der Öffentlichkeit und dann habe ich sie gefragt, ob sie Lust hat, Hypnose zu machen. Dann bin ich kein Therapeut, also habe ich überlegt, was kann ich in diesem Rahmen machen? Und dann bin ich mit ihr zurückgegangen und habe ihr gezeigt, dass sie heute die Große ist und mit der Kleinen sprechen lassen, also dass sie sich ausgetauscht haben. Und ich wollte erreichen, und das haben wir auch geschafft, dass sie heute weiß, dass ihr das nie wieder passiert. Die hat weitergebucht. Warum? Und das meine ich damit. Also wenn der Mensch versteht, was das für ihn bedeutet, dass eben nicht alles auf einmal hochkommt. Ich kann und will den Therapeuten nicht ersetzen, habe ich damit auch nicht gemacht, sondern ich habe ihr nur gezeigt, weil es gerade als Kind war und das ein Mensch aus dem Umfeld ist, sollte sie den heute sehen. Würde ich am liebsten das Gesicht von ihm sehen, weil die hat keine Angst mehr. Mhm. Weißt du, was ich meine? Und dann kommen die Leute auch wieder an. Und das ist so ein Punkt, wo ich denke, wir haben auch die Aufgabe, egal ob Therapeut oder Coach, begreiflich zu machen, was es bedeutet und dass es eben nicht einmalig ist. Weil Sachen einfach hochkommen, gehe ich wieder zur Massage. Du bist nicht nach einmal durch und selbst wenn du denkst, die Schmerzen sind weg, liegt es vielleicht tiefer. Und wenn du es immer nur oben anmachst, gehst du halt immer wieder hin, weil es immer wieder durchbricht. Wenn du aber einmal in die Tiefe durchgehst, dann ist die Wahrscheinlichkeit kleiner. Und selbst wenn wieder was hochkommt, weißt du, dass es nicht schlimm ist, weil du weißt ja, dass der Senja vielleicht hilft. Oder die Claudia oder wer auch immer denn gerade da ist. Und ich glaube, das ist unsere Aufgabe, Hypnose begreiflicher zu machen und nicht nur als Schmerzstiller, sondern als geniale Begleitung im Leben, wie ja auch ein Coaching ist. Ein Coaching ist ja nicht nur für Schmerzen, sondern eine schöne Begleitung im Leben, die dich dahin bringt, wo du möchtest, die dir bei der Karriere hilft, bei Ängsten hilft, bei allen anderen Sachen auch. Und ich denke, ein Coach darf das auch für sich, dieses Denken übernehmen, das mitzugeben, dass es eben hinter Prävention gibt. Deswegen gibt es Vorsorgeuntersuchungen und kannst du damit so ein bisschen was anfangen, was ich meine?
Na, absolut, absolut. Also wir haben auch beim Berufsverband gerade, wenn Coaches, Hypnose-Coaches eben Mitglied sind und sagen, wie kann ich mich denn da abgrenzen zur Therapie, da empfehlen wir auch oft den Satz, nicht immer braucht man eine Psychotherapie, oft reichen auch 8 bis 12 Stunden Hypnose-Coaching. Weißt du, und damit signalisierst du direkt, dass du dich außerhalb der Heilkunde bewegst, dass du überhaupt gar keine Konkurrenz sein möchtest zu einem Verhaltenstherapeuten, der 1,5 bis 2 Jahre arbeitet, sondern dass du halt einfach mal anguckst, ob es Impulse gibt. Und es gibt ja mittlerweile sogar Krankenkassen, die KI-Module haben, die im Grunde die Zeit, die Wartezeit, bis ein Therapieplatz für eine Psychotherapie, die von der Krankenkasse bezahlt wird, möglich wird, weil der Platz eben nicht frei ist. dass da KI-Bots mit den Leuten arbeiten. Und ich meine, da ist klar, dass natürlich Hypnose-Coaching da eine sehr wertvolle Arbeit leisten kann. Und das, was du gesagt hast mit der Spinnenphobie, das Schöne bei Phobien ist, es ist ja oft eine Symbolik. Ja, und viele Leute, die gerade Angst vor Spinnen haben, die identifizieren sich oft mit dem Insekt, das in diesem Netz gefangen herauskommt und haben in der Historie irgendeine Situation, wo sie sich ähnlich hilflos gefühlt haben, wie dieses Insekt, das in diesem Netz drin hängt. Und bei deiner Klientin würde das dir dann auch passen.
Haben wir einfacher gemacht. Ich habe, also es war im Rahmen eines Seminars und ich habe dann eine Gruppenhypnose zum Abschied, also nicht von meinem Seminar, ich war selbst Teilnehmer, durfte aber mit Hypnose begleiten und ich habe zum Abschluss eine Gruppenhypnose Blockadenlösen angeboten und habe eben mit reingenommen, nicht nur alle Blockaden, sondern alle Ängste, zum Beispiel auch Spinnängste und so weiter, können jetzt losgelassen werden. Und diese Ergänzung war weg. Die hat hinterher vor Spinnweben gestanden und hat gesagt, wow, und deswegen sage ich, die kommt nochmal, aber die ist natürlich nicht fertig. Und wie du sagst, ich finde, es wollen ja auch einige nicht zum Therapeuten. Und dann zu sagen, ich war beim Coach. Also ich finde es überhaupt gar nicht, dass ich mich abgrenzen muss. Es ist ein anderer Bereich. Wenn ich in Medizin für Innereien bin, dann gehe ich nicht mit den Knochen los. Und wenn ich Coach bin, dann gehe ich nicht tief in die Psyche. Und trotzdem kann ich ja viele Bereiche erreichen. Denn für mich ist Hypnose ja auch, dass ich eben sage, wenn ich mit dem Unterbewusstsein arbeite, arbeite ich mit ihm selbst. Ich leite den ja nur an. Und wenn er sich heilt, dann macht er das selbst, aber nicht ich. Das ist, glaube ich, nochmal so ein Punkt. Und ich frage natürlich nach, am Anfang in der Anamnese zu sagen, gibt es irgendwelche Krankheiten? Wenn ich jemand Epilepsie habe, die behandle ich auch nicht. Da würde ich vor die Arztfreigabe haben, auch wenn er dreimal sagt, das ist in Ordnung. Wenn ich jemanden mit Depression habe, dann gucke ich, welche Medikamente nimmt er. Also selbst da gucke ich, was kann ich tun. Und ich spreche ganz offen darüber, dass sie eben kein Therapeut bin. Und wenn jemand etwas hatte und ich sage, bist du austherapiert? Und er sagt, ja, wenn es ein Rückfall ist, könntest du zurückzugehen. Ja, also das ist für mich überhaupt gar kein Tabuthema. Ich finde, jeder hat seine Daseinsberechtigung. Und selbst wenn ich mit einem Coach zusammenarbeite, heißt es nicht, dass wir uns im Weg stehen, sondern dass wir uns vielleicht ergänzen, weil wenn wir zu einem Hypnotiseur gehen, glaube ich, ist es wie zu einem Arzt. Und wenn ich nicht zu dem gehen muss, weil ich vielleicht Privatpatient bin, mir den aussuchen kann, dann nehme ich den Menschen, wo die Energie stimmt.
Ja, es ist ja im Endeffekt ja auch nicht trennbar. Weißt du, jeder Psychotherapeut ist gleichzeitig ein Coach und jeder Coach ist gleichzeitig auch ein Psychotherapeut. Die Techniken, die wir anwenden, sind identisch. Es geht einfach nur darum, und das ist ja das, was gewährleistet sein muss, dass jemand, der eine medizinische Behandlung braucht, sei es Medikamente, sei es eine OP, sei es, dass eine Fremd- oder Eigengefährdung vorliegt, dass diese Person sich nicht einem Coach anvertraut, der nicht beurteilen kann, welche therapeutische Maßnahme notwendig ist. Das ist ja genau das, was der Gesetzgeber mit den entsprechenden Vorgaben geregelt haben möchte. Aber inhaltlich arbeitet jeder Coach oder jeder Coach auch therapeutisch und jeder Psychotherapeut natürlich auch wie ein Coach. Das ist klar. Ja. Und dann geht es am Ende tatsächlich nur um die Außenwirkung. Du bringst immer das Beispiel mit der Massage, ob ich zu einer Fußreflexzonenmassage gehe oder zu einer Fußreflexzonentherapie, ist im Endeffekt lediglich aufgrund meiner Motivation ein Unterschied. Das heißt, bei der Fußreflexzonentherapie erwarte ich, dass Beschwerden gelindert werden. Bei der Fußreflexzonenmassage habe ich diesen Anspruch nicht. Ja. Und so ist eben dann auch der Unterschied zwischen Coaching und Therapie in vielen Fällen, gerade wenn es um Lebensthemen geht oder auch um mentale Schmerzbegleitung oder sowas, ne? Oder Coaching begleitend zur medizinischen Therapie. Wir hatten einmal den Fall, da kam ein Patient zu seinem HNO-Arzt und hat ihm erzählt, dass er jetzt dreimal bei einem Hypnotiseur war, der keine Heilerlaubnis hatte und dass seitdem sein Tinnitus verschwunden ist. Und dann hat der Arzt bei dem Kollegen angerufen, abends, Sonntagabends um 20 Uhr, eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen und meinte, er zeigt den Anliegen unerlaubter Heilkunde. So, dann rief montags natürlich dieser Hypnotiseur völlig panisch bei mir an. Ich war damals, so wie jetzt auch, beim Berufsverband zuständig für Rechtsberatungen und solche Geschichten. Und dann habe ich mir die Nummer von dem HNO-Arzt geben lassen und habe dort angerufen und habe gesagt, ich würde gerne mal mit jemandem sprechen, der sonntags um 20 Uhr noch arbeitet, finde ich bemerkenswert. Und habe ihn gefragt, wie er denn zu dieser Aussage kommt mit unerlaubter Heilkunde und sowas. Und da meinte er, ja, der Patient sei bei ihm seit anderthalb Jahren in Therapie wegen des Tinnitus und jetzt war er dreimal bei der Hypnose, Tinnitus ist weg. So, und dann habe ich zu ihm gesagt, ich finde das beachtlich, dass Sie als Mediziner glauben, dass man mit Suggestion und Entspannungsverfahren ein Symptom loswerden kann, das Sie anderthalb Jahre mit Schulmedizin nicht wegbekommen haben. Ich wäre froh, wenn Sie mir das schriftlich so bestätigen könnten, weil das ein Riesenkompliment ist für unsere Branche. Aber ganz ehrlich, so von Heilkundler zu Heilkundler, ich glaube tatsächlich, dass einfach jetzt Ihre therapeutischen Maßnahmen angeschlagen haben und der Kollege, ich kenne ihn auch, ich weiß, welche Ausbildung er hat. Ich weiß nicht, ob das da wirklich so viel gebracht hat. Ja, also ich hatte mit dem Kollegen natürlich vorher gesprochen, dass ich seine Ausbildung ein bisschen runterschraube, dass der Arzt sich da ein bisschen geschmeichelt fühlt. Ja, aber nie wieder was von dem gehört, ist ja klar, ne? Ich meine, er hat sich keine Gedanken darüber gemacht, was das im Umkehrschluss bedeutet, wenn er das tatsächlich behauptet. Und
Cool.
es ist tatsächlich auch immer ein Zusammenspiel verschiedener therapeutischer Maßnahmen. Und was du vorhin gesagt hast, Patienten kommen ein-, zweimal zu dir und dann nie wieder und dann ist es ein Beweis dafür, dass es ihnen gut geht. Das sehe ich halt tatsächlich ein bisschen differenzierter. Viele reden sich das ein. Gerade so im Bereich der Rauchentwöhnungen kennt man das, ja. Ja, der kam einmal zu mir und dann ist er nicht mehr gekommen. Also ist er rauchfrei. Deswegen finde ich es, wenn ich das noch sage, ich habe danach nochmal irgendwann Kontakt mit denen nach 3 Monaten oder so, was du ja mit Sicherheit auch hast, ja, um zu sagen, das war einfach auch nachhaltig, was wir gemacht haben. Ne? Nur, dass das richtig ankommt, du bist ja jetzt keiner, der sagt, ich mache hier, keine Ahnung was, Axt im Beil-Hypnose und hinterher rede ich mir ein, das hat was gebracht, sondern du gehst da schon auch kritisch mit deiner Arbeit, ja, hinterfragst das einfach.
Auch gerade bei Rauchen. Aber ich gehe nochmal zu den anderen vorweg. Ich habe eine Architektin, die jetzt auch Lehrende ist und eben auch mit Leuten arbeitet, die mit Mindset und weiteren Sachen. Und das war so ein Beispiel, brauchte ich nur eine Hypnose, weil die wollte ihren Weg finden und die war einfach sich nicht im Klaren, was ist. Und dann sagte sie zu mir, na, ich war ja Architektin. Und dann habe ich gesagt, wieso war's? Du hast doch studiert, oder? Und das steht doch noch. Du hast immer noch den Beruf. Und das war der Schlüssel. Also dieses nicht aufgeben zu müssen. Jetzt macht sie Lebenshäuser. Also, das sind so Momente, wo ich sage, die brauchen nicht wiederkommen, weil das waren so also Einzelthemen. Du hast ein Business zum Teil Einzelthema und das unterscheidet natürlich auch vom Therapeuten. Und trotzdem wird die vermutlich irgendwann wiederkommen, aber die hat halt momentan nichts. So und nichts, was sie nicht so hätte. Und das meine ich damit. Ich habe zu vielen von meinen Leuten dann ab und zu mal Kontakt, was ich auch gut finde. Gerade Rauchen weiß ich von allen, wie sich das entwickelt hat.
Genau.
Das
Das
Schlimmste
ist.
ist, wenn ein Mensch vor dir sitzt, zwar ein Negativbeispiel, aber nicht Negativbeispiel, sondern was wir selber mit uns machen, wenn wir uns nicht öffnen. Eine Frau, die auch lungenkrank ist, also nachts auch Hilfe braucht beim Schlafen, wollte aufhören zu rauchen. Ihr Mann raucht auch und die haben das Ritual, dass sie jeden Abend gemeinsam rauchen. Und mal abgesehen davon, dass sie nicht so ganz an die Hypnose geglaubt hat, war sie schon musste sie immer wieder zurückholen. Das hat aber nachher irgendwann funktioniert. Aber diese Angst davor, dass es, wenn das Ritual weg ist, dass in der Ehe etwas fehlt, war sehr, sehr groß. Und die hat es auch tatsächlich nicht geschafft. Die konnte sich nicht vorstellen, dass die Ehe dann noch die gleiche Nähe hat wie vorher. Und dann ist der anscheinliche Gewinn der Gesundheit des Nicht-mehr-Rauchens eben kleiner gewesen wie diese Verbundenheit und dieses Zusammenhalt. Und darüber darf ich mir auch im Klaren sein. Wenn sich jemand nicht öffnen kann oder möchte, dann muss ich das eben auch akzeptieren. Ich kann keinen Menschen zwingen. Und das meine ich damit. Und genau das, was draußen gesagt, geht eben nicht, weil dieser Mensch ist mir sehr wichtig und hätte ich das gekonnt, hätte ich sie gerne gezwungen. Aber ich kann es nicht, das ist doch nicht meine Aufgabe. Es ist ihr Leben und sie muss selbst entscheiden. Aber das war so ein Punkt, vielleicht kannst du dir das vorstellen, wo du wirklich da stehst und denkst, das kann nicht ernst sein, aber du kannst nichts machen. Also der andere muss es wollen und das Unterbewusstsein muss es wollen. Und wenn da Ängste größer sind und der Mensch nicht rangeht, dann kann man eben nichts tun. Deswegen Negativbeispiel. Aber eigentlich ist es genau das Positive daran, dass das, was wir ganz am Anfang gesagt haben, Hypnose geht nur, wenn der andere das will und du kannst nicht von außen beeinflusst werden, außer dein Unterbewusstsein sagt, das ist okay.
Ja, ich hatte so einen ähnlichen Fall mit einem Raucher, der ein neues Herz gebraucht hat und der Kardiologe zu ihm gesagt hat, er kommt erst auf die Spenderliste, wenn er aufgehört hat zu rauchen. Und er konnte nicht aufhören, weil für ihn ein neues Herz assoziiert war mit einer neuen Persönlichkeit und die wollte er nicht. Hat sich dann auch in der Hypnose ergeben, hat sich dann halt für den Tod entschieden, ne? Relativ bald. Aber so ist es halt. Solche Fälle gibt es immer wieder und dann muss man einfach auch klar sich im Klaren sein, man kann nicht jedem helfen. Man kann jedem das Angebot machen, aber man kann eben nicht jedem helfen. Ja.
Wobei, vielleicht war es sogar eine Hilfe für ihn, weil er damit klarkommen konnte und wusste, was er wollte. Er wollte lieber sterben wie eine andere Persönlichkeit.
Ja, klar. Ne? Wobei natürlich, ich hätte ja auch darauf insistieren können, dass es keinerlei Hinweise dafür gibt, dass ein neues Herz die Persönlichkeit ändert. Ne? Allerdings ist das natürlich dann auch sein Glaubenssatz gewesen, von daher.
Genau.
Ja, Claudia,
Bitte. Ja.
wenn jetzt jemand hier zuhört, manchmal hört ja jemand zu beim Podcast, ne? Der eine oder andere, wenn ich in die Statistiken gucke, schaut schon der eine oder andere oder hört der eine oder andere zu. Wo findet man dich denn im Internet? Hast du für deine Hypnosetätigkeit eine spezielle Seite oder kommt man über die Finanzdienstleistungen dann zu dir? Wie kommt man an Claudia Augustin?
Also die Finanzdienstleistungsseite ist eine eigene, auch wenn sie auf meiner Seite nochmal erwähnt wird. Man kommt ganz einfach dazu, claudiaaugustin.de. Und da gibt es eben die Unterseite für Hypnose. Sie ist noch nicht ganz perfekt, ich arbeite da noch dran. Und dann einfach Kontakt suchen. Und am besten oder eben über Handy anrufen. Aber auch das steht drin. Also Kontaktdaten sind alle drin. Wichtig für mich ist, ich arbeite eigentlich überall, weil ich arbeite auch per Zoom oder eben, wenn jemand Teams möchte, auch per Teams, je nachdem, was lieb ist. Wobei auch da ich vorab kläre, welches Thema ist das, braucht vielleicht jemand vor Ort. Da sind wir wieder bei dem Epileptiker. Angenommen, der Arzt hätte ja gesagt, hätte ich erwartet, dass jemand im Haus ist, von dem hätte ich die Nummer gebraucht, um notfalls, dass wir interagieren können, wenn ich die nicht bei mir habe. Das habe ich auch schon persönlich ein Thema gehabt, wenn die sehr, sehr emotional waren, dass wir gucken, dass jemand im Background ist, weil ich kann ja nicht mal kurz rübergehen, wenn das online ist. Also ich arbeite auch gerne online. Ansonsten hier vor Ort oder wenn es passt und ich eh beruflich unterwegs bin, auch überall woanders. Also wenn es reinpasst, fahre ich auch. Ansonsten mache ich viel per Zoom, aber auch gerne persönlich. Man kann eben herkommen. In Fulda bin ich häufiger, da wo ich jetzt eben auch hinfahre, weil da einfach eine Verbundenheit ist, aber ich bin auch sonst viele Leute unterwegs und habe das eben auch schon häufig eingebunden zu sagen, dann mache ich das bei den Menschen zu Hause oder im Hotelzimmer oder im Park. Ich habe auch schon am Strand sitzend eine Hypnose gemacht, also natürlich mit dem Po fest am Strand und die Füße im Wasser. Das war der Wunsch auch auf dieser Reise und die ist hinterher schwimmen gegangen. Übrigens auch etwas Schönes, weil es dann nochmal vertieft worden ist. Ist ein sehr wasserverbundener Mensch gewesen. Und es muss machbar sein, es muss passen, dann kann ich das machen. Das sind natürlich jetzt Ausnahmen mit dem Wasser,
Klar.
weil dann muss ich da vor Ort sein. Aber grundsätzlich eigentlich per Zoom oder hier vor Ort oder wenn ich dort bin, wenn es in der Nähe ist, wenn jemand das unbedingt persönlich haben möchte. Wie jetzt werde ich demnächst Hannover haben oder eben hier in Hamburg, je nachdem, wo wir uns dann zuerst treffen. Ich möchte es gerne persönlich machen. Ja, dann gucken wir, dass es gerade passt. An Hannover fahre ich andauernd vorbei. Weißt du, wie ich meine? Also bin ich. Und momentan noch jeder, der Deutsch kann, weil ich mein Englisch noch nicht, da sind wir jetzt bei dir, mein Englisch noch nicht ausreicht, um sicher durchs Coaching zu gehen. Da wäre mir noch das Bedürfnis nach mehr Vokabeln im Kopf wichtig.
Ja, okay. Ja, prima. Deine Website verlinken wir in den Shownotes auf jeden Fall. Ja, sehr spannendes Interview. Finde das toll, was du da machst und auch so diese Vielschichtigkeit. Ich würde dir gerne als Dankeschön für das Interview, die E-Book-Version meines neuesten Buches, Hypnosetherapie Teil 2, zukommen lassen, wenn du möchtest. Da ist am Ende auch ein QR-Code zu einem kostenlosen Online-Hypnose-Kurs. Vielleicht lernst du noch das eine oder andere oder kriegst noch eine Idee. Würde ich dir im Anschluss dann zuschicken. Und dann hast du als Interviewgast das letzte Wort.
Ich möchte jeden Abend montern, einfach mal Hypnose auszuprobieren. Vielleicht mit einem kleinen Thema, damit die Hürde nicht so schwer ist, um festzustellen, wie genial es ist. Ich habe bisher immer in grinsende Gesichter hinterher geguckt. Und das wünsche ich jedem. Also Leute, meldet euch bei mir oder bei Kollegen gerne bei mir und macht euch das Leben leichter, indem ihr euer Unterbewusstsein fragt und den Verstand einfach mal die Klappe halten lässt.